Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute fortfahren in unserer Predigtreihe über den Jakobusbrief. Wir wollen uns heute stellen unter zwei Verse aus Jakobus 1, und zwar Jakobus 1, die beiden letzten Verse, Vers 26 und 27. Aber um des Zusammenhangs willen lese ich ab Vers 18. Also ich lese Jakobus Kapitel 1 ab Vers 18 und zwar dann bis Kapitel 2, Vers 1. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und nun Vers 26. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. So lasen wir eben gerade in Jakobus Kapitel 2, Vers 1. Die Aufforderung besteht also, den Glauben mit einer ganz bestimmten Haltung, wir können auch sagen, mit einem ganz bestimmten Tun zu verbinden. Und darum geht es auch in den beiden Versen vorher, in Vers 26 und 27, die Grundlage für die heutige Predigt bilden. Es geht um die Beantwortung der Frage, womit ist wahrer Glaube zu verbinden? Wir könnten auch anders formulieren, worin zeigt sich authentische, echte Frömmigkeit? Was ist eigentlich ein Christentum, so wie Gott es will? Diese Aussage, sie macht auf jeden Fall eines klar. Es gibt ganz offensichtlich eine Frömmigkeit, eine Religiosität, die nicht für Gott akzeptabel ist. Offenkundig gibt es ein Christentum, das keines ist, da es nicht Ausdruck des Glaubens an Jesus Christus ist. Und ein solches Christentum, eine solche Frömmigkeit, sie wäre eine Verfälschung, eine Pervertierung des wirklichen christlichen Glaubens. Jakobus schrieb diesen Brief an junge christliche Gemeinden. Und diese Gemeinden, sie kamen aus einem jüdischen Hintergrund. Und man muss die Evangelien nur sehr oberflächlich lesen, dann wird eines deutlich, was das gigantische Problem damals im Judentum waren. Es war diese selbstkonstruierte, diese selbstgestrickte Frömmigkeit. Jesus wies immer wieder darauf hin, namentlich in Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Und Jakobus, er spricht genau über dieses gleiche Thema hier, aber dann im Blick auf Menschen, die bereits Christen geworden sind. Auch bei ihnen kann das also offensichtlich vorkommen. Auch der Apostel Paulus weist auf diese Selbsttäuschung hin. Wir hörten darüber einen Abschnitt in der ersten Schriftlesung in Römer Kapitel 2. Da schreibt er über Menschen, die, da sagen wir mal, durchaus so etwas wie eine religiöse Ader haben, aber im Licht der Wahrheit des Wortes Gottes sind diese Menschen religiös, geistlich verbogen. Wir würden heute sagen, sie sind religiös abgedreht. Ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema: Der wahre Glaube wird ins Leben gezogen. Wahrer Glaube wird ins Leben gezogen, und das zeigt sich an drei Punkten. Erstens, es zeigt sich in der Zügelung unserer Zunge, Vers 26. Es zeigt sich zweitens im Dienst an den Bedürftigen, Vers 27a. Und es zeigt sich drittens in einer reinen Lebensführung, Vers 27b. Gibt es eigentlich eine wichtigere Frage als die Beantwortung der Frage, ob unser Glaube wahr ist, ob unser Glaube echt ist, ob er im Alltag angekommen ist, ob unser Glaube in unserem Leben integriert ist? Wenn wir diese Frage so stellen, dann ist das Erste, worauf uns Jakobus hier hinweist: Wahrer Glaube offenbart sich in der Zügelung unserer Zunge. Es ist also deutlich, dass echte Frömmigkeit sich nicht nur am Sonntag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr abspielt. Vielmehr zeigt sie sich nicht zuletzt in unserem Umgang, in unseren Beziehungen mit den Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Echter Glaube tut sich darin kund, wie wir mit unseren Mitmenschen, mit anderen Menschen umgehen. Und das wiederum zeigt sich in erster Linie an unserem Reden. Wie heißt es hier? Wenn jemand unter euch meint, wenn jemand unter euch sich einbildet, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, dann betrügt er sein Herz und dessen Frömmigkeit ist wertlos. Mal angenommen, wir würden heute unter Christen eine Umfrage starten und sie auffordern, einmal darüber Auskunft zu geben, worin denn ihres Erachtens authentisches Christsein zum Ausdruck kommt. Würden wir dann die Antwort bekommen, dass sich wahrer, echter Glaube darin zeigt, dass man seine Zunge im Zaum hält? Oder würden wir nicht vielleicht eher das Gegenteil vernehmen? Geistliches Leben, das zeigt sich in möglichst spektakulären Erfahrungen und entsprechend dick aufgetragenem Marketing. Auf jeden Fall lehrt die Heilige Schrift wahres Christentum, das heißt, seine Zunge im Zaum zu halten. Nun, selbstverständlich äußert sich der christliche Glaube umfassender als darin, dass wir darauf Acht geben, was und wie wir uns artikulieren. Leider verhält es sich auch so, dass wir vielfach schweigen, wo wir eigentlich den Mund auftun sollten. Aber hier weist der vom Heiligen Geist inspirierte Schreiber darauf hin, dass es ein wahres Christentum, dass es einen wahren Glauben ohne das Zügeln der Zunge nicht gibt. Wenn jemand sich einbildet, wenn jemand sich in den Gedanken verrennt, fromm zu sein, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, er betrügt sich selbst. Mit anderen Worten, die Zunge ist so etwas wie ein Indikator für unseren geistlichen Zustand. Entweder zeigt sich unser Glaube in unserem Reden und auch in unserem Nichtreden, oder er zeigt sich überhaupt nicht. Ich erinnere mich, als ich als kleines Kind öfters zum Arzt musste wegen Kinderkrankheiten, dann war es häufig so, dass das Erste, wenn ich dann in das Sprechzimmer des Arztes hineinkam, der Arzt mir sagte: Zeig mal deine Zunge, streck mal deine Zunge raus. Heute ist diese Form von Diagnose weitgehend überholt, aber als ich ein Kind war, war es weitgehend üblich, und dann konnte der Arzt schon ungefähr ablesen, wie schlimm es um mich stand oder auch vielleicht gar nicht. Jakobus weist auf jeden Fall darauf hin, dass es im geistlichen Bereich immer noch sich so verhält. Zeige mir einmal deine Zunge. Auf dieses Thema kommt Jakobus im Lauf seines Briefes immer wieder zu sprechen. Ich erinnere an die Aussage, auf die wir bereits vor einigen Wochen hörten, in Jakobus 1, Vers 19. Geliebte Brüder, jeder sei schnell zum Hören und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Also offensichtlich gab es auch schon damals unter den Christen aufbrausende, cholerische Leute. Jakobus warnt sie: Seid langsam zum Reden, seid langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Auch wenn ich mir das vielleicht einbilde. Und sehr breit geht Jakobus auf die Zunge dann in Kapitel 3 ein. Wir lasen es in unserer ersten Schriftlesung. Und in diesem Zusammenhang stellt Jakobus auch mehrere rhetorische Fragen. Meine Brüder, sprudelt auch eine Quelle aus einer und derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch ein Feigenbaum Oliven hervorbringen? Natürlich, das geht nicht. Und so, sagt er, kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Es ist offensichtlich, dass es unmöglich ist, dass aus ein und derselben Wasserquelle unterschiedliches Wasser quillt. Aber frage, wie verhält es sich mit meinem Mund? Wie verhält es sich mit dem, was da so alles aus dem Mund fließt? Weiter, Jakobus 4, Vers 11. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Dann Kapitel 5, Vers 9, Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Kapitel 5, Vers 12 kommt Jakobus auf das Schwören zu sprechen. Immer wieder, was machst du mit deinem Mund, mit deiner Zunge? Und aus all diesen Aussagen wird eines deutlich. Unser Reden, es ist ein ganz wichtiger Indikator dafür, ob unser Glaube, ob unser Christsein authentisch ist oder ob es nichts anderes ist als eine eitle, funkelnde Seifenblase. Wir leben in einer Zeit, in der Worte normalerweise heute wenig gelten. Nicht wahr? Angesichts der Flut von Worten, die auf uns tagtäglich einstürmen, sind Worte nur noch zu leeren Hülsen geworden. Niemand nimmt es wirklich mehr ernst, was er so in der Werbung oder in der Reklame hört. Die Slogans, die sind auch so platt geworden, niemand denkt mehr drüber nach. Niemand nimmt es ernst. Aber sehen Sie, das ist eine Gefahr. Denn wenn wir anfangen, andere Worte nicht mehr ernst zu nehmen, dann nehmen wir auch unsere eigenen Worte nicht mehr ernst. Und dann nehmen wir vielleicht auch das nicht mehr ernst, was Gott sagt. Gott denkt auf jeden Fall über unser Reden, über unsere Worte anders. Auch seine eigenen Worte, sie sind alles andere als Schall und Rauch. Und auch Gott selbst, er nimmt unsere Worte ernst. Als die Menschen den Sohn Gottes bei dem Gerichtsprozess mit Verleumdungen und Schmähungen überschütteten, als die Menschen dann wenig später im Blick auf Jesus lauthals forderten, hinweg mit ihm, kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Als sie an Pilatus die Forderung stellten, gib Barabbas frei und kreuzige jenen, da lesen wir nirgendwo, dass diese Worte der Menschen nicht von Gewicht waren. Das Gegenteil ist der Fall. Wehe den Menschen, die so über den Sohn Gottes sprachen und sprechen. Und wehe denen, wenn Gott ihnen nicht dafür Vergebung ihrer Schuld, ihrer Sünde gewährt. Als man über Jesus die üble Nachrede verbreitete, er habe den Dämon mit Beelzebub ausgetrieben. Da machte er nicht nur Ausführungen über die Lästerung des Heiligen Geistes. Er wies nicht nur darauf hin, wie unlogisch das ist, was sie da sagen, sondern in diesem Zusammenhang sagte er auch etwas Generelles zu unserem Reden. Ich lese das mal, Matthäus 12, die Verse 33 bis 37. Dort sagt Jesus, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böses seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch, er bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichtes Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Eines ist deutlich, bei Gott sind unsere Worte nicht nebensächlich. Und sie sind es auch nicht im Umgang miteinander. Am deutlichsten ist es vielleicht beim Eheversprechen. Aber wie häufig passiert es, dass wir es gar nicht mehr ernst nehmen? Oder ein Politiker, der sogar noch unter Eid eine Falschaussage macht. Indem Jakobus hier darauf hinweist, dass wir uns selbst betrügen, wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten, da legt er seinen Finger nicht darauf, dass wir einander nicht verleumden sollen. Auch nicht, dass wir nicht lügen sollen. Über dieses Thema wird er noch sprechen in Kapitel 4. Was Jakobus hier uns vor Augen malt, das ist das Thema der Selbstzucht. Wahre Frömmigkeit, authentischer Glaube, es äußert sich in einem kontrollierten Verhalten gegenüber unseren Emotionen und Affekten. Und ob du, ob ich in diesen Bereichen mich selbst unter Kontrolle habe, das zeigt sich eben darin, wie ich mit meiner Zunge umgehe oder wie du mit deiner Zunge umgehst. Wir müssen mal feststellen, wir Menschen, wir scheitern mit unserem Reden, mit unserer Zunge sehr, sehr häufig. Selbst der Apostel Paulus verlor einmal seine Beherrschung. Da befand er sich in einer Extremsituation, als er von dem höchsten jüdischen Gericht, dem Sanhedrin, verhört wurde, als er vor ihm stand und er wollte gerade anfangen, sich zu erklären. Da wurde er unterbrochen und jemand gab ihm eine Ohrfeige. Der Schock, der Schmerz und nicht zuletzt die damit verbundene Demütigung, sie veranlassten Paulus, in Richtung auf den hohen Priester Ananias auszurufen: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Nun, objektiv betrachtet war dieser Prozess ein Witz, eine Posse, ein Affentheater. Das Urteil stand von vornherein fest. Aber nachdem Paulus seinen Ausruf über die getünchte Wand in die Welt gesetzt hatte, da wies ihn jemand anders darauf hin und sagte: Du redest hier mit dem hohen Priester. Und sofort unterwarf sich Paulus dem Wort Gottes und er erklärte: Ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben: Über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Er zitierte hier das zweite Buch Mose, Kapitel 22. Also ganz offenkundig hatte Paulus zunächst die Situation falsch eingeschätzt oder er war von der Situation übermannt worden. Aber nach einem kurzen Augenblick, nachdem er belehrt worden ist, wer da vor ihm stand, da rief er seine eigenen negativen Emotionen zur Ordnung. Er unterwarf sich dem Wort Gottes und er bat öffentlich um Entschuldigung. Bei allem emotionalen Druck in dieser höchst brisanten Situation zügelte er sich selbst. Er brachte seine eigene Zunge unter Kontrolle. Und wie vermochte er das? Paulus schreibt einmal: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und zwar schreibt er das, dass das in jeder Situation der Fall ist. Und Paulus befand sich damals gerade im Gefängnis. Bei einer anderen Gelegenheit, in der er mehrfach Gott um das Wegnehmen des Pfahles im Fleisch bat, wie er das nennt, da antwortete ihm Jesus: Nein, Paulus, ich nehme das nicht weg. Meine Gnade genügt dir. Und darauf reagierte Paulus sofort mit der Erklärung: Wenn es sich so verhält, dann kann ich die Schläge einstecken. Dann kann ich mich der Angriffe, der Attacken gegen mich sogar rühmen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Erinnern wir uns bitte auch an das, was der Apostel den fleischlichen Christen in Korinth über Selbstzucht schreibt. Er schreibt: um des Evangeliums willen zerschlage ich meinen Körper und mache mich zu einem Sklaven, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Paulus war hart gegen sich selbst. Wenn man so will, behandelte er sich selbst in einem gewissen Sinn wie einen Rottweiler, der bekanntlich schreckliche Verletzungen zufügen kann, jedenfalls dann, wenn er nicht diszipliniert worden ist, wenn er nicht gelernt hat, zu parieren, zu gehorchen. Paulus ergab seinen fleischlichen Instinkten und Wünschen nicht nach. Stattdessen führte er ein diszipliniertes Leben. Ich zerschlage meinen Leib. Kurzum, wenn wir uns versuchen einzureden, ich bin geistlich schon sehr weit vorangekommen in meiner Frömmigkeit. Ich habe die anderen überflügelt. Aber wenn ich meine Zunge nicht im Zaum halte, sondern lieblos, spitz, gehässig, zornig, boshaft bin, dann, so erklärt uns Jakobus, dann betrügst du dein eigenes Herz und deine Frömmigkeit ist wertlos. Das heißt, sie ist eitel, sie ist leer, sie ist nutzlos. Im zweiten Punkt kommt Jakobus dann auf Folgendes zu sprechen. Der wahre Glaube, er offenbart sich im Dienst an den Bedürftigen. Das heißt hier eine reine und makellose Frömmigkeit. So nennt es Jakobus hier. Vor Gott, dem Vater, ist es Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Wenn man die Botschaft dieser Aussage umschreiben möchte, dann könnte man sagen, wahre Frömmigkeit hat keine Scheu, sich in dieser Welt die Hände schmutzig zu machen. Das entspricht dem Gebot, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Was dieses Gebot konkret heißt, das hatte Jesus mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter veranschaulicht. Und dieselbe Wahrheit, sie illustriert Jakobus hier mit dem Beispiel des Besuchens von Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis. Denn auch daran wird deutlich, worauf wir bereits aufmerksam wurden. Wahres Christentum, authentischer Glaube, er äußert sich nicht in einem Solo-Christentum, sondern er ist immer auf den Nächsten. Er ist immer auf meinen Bruder ausgerichtet. Wahrer Glaube, er führt uns zu unserem Bruder. Echter Glaube, er offenbart sich in den Beziehungen. Oder so wie Paulus es einmal sagt, der Glaube erweist sich wirksam in der Liebe. Galater 5. Vers 6. Ich bitte hier nicht missverstanden zu werden. Gerade in einer Zeit, in der die sogenannte Transformationstheologie mächtig um sich frisst, in der man versucht, diese Welt in das Reich Gottes umzuformen, eben zu transformieren, da werden wir nachdrücklich bezeugen müssen, dass unser Glaubensleben selbstverständlich auch eine vertikale Komponente hat, also auch auf Gott ausgerichtet ist, auf die Ewigkeit. Wehe uns, wenn unser Glaube nicht diese Orientierung hat. Wehe uns, wenn das persönliche Bibellesen und das Beten immer mehr und mehr abnimmt oder sogar nahezu ganz verschwindet oder auch die Familienandacht immer sporadischer wird. Aber hier an diesem Punkt geht es Jakobus um etwas anderes. Hier geht es darum, dass er Er will hier nicht der Verführung, der Horizontalisierung des Christentums das Wort reden, sondern er will uns darauf aufmerksam machen, dass geistliches Leben niemals ein vom Alltag abgetrennter Lebensbereich ist. Unser Christsein existiert nicht in einer von unserem tagtäglichen Leben abgelösten Parallelwelt. Vielmehr hat unser Glaube immer mit unserem Leben hier und jetzt zu tun. Also konkret mit unserem Geschäftsleben, mit unserem Leben morgen in der Schule oder mit unserem Leben an der Universität, im Umgang mit unseren Studienkollegen. Und das, was Jakobus hier als eine reine und makellose Frömmigkeit bezeichnet, das veranschaulicht er hier mit dem sich kümmern um Witwen und Waisen. Als Jakobus diesen Brief schrieb, da kümmerte sich in der Regel niemand wirklich um vergreiste Witwen. Und unerwünschte Kinder, sie wurden einfach ausgesetzt. Vor allem betraf das damals Mädchen. Und wenn solche Babys Glück hatten, dann wurden sie von ihren Eltern vor die Haustür von Christen abgelegt, weil es sich recht bald herumgesprochen hatte, dass diese Leute sich dieser Babys annehmen und sie aufziehen. Und indem Jakobus hier von dem Besuchen von Witwen und Waisen spricht, nein, da gibt er nicht eine umfassende Definition von dem, was Christentum ist oder von dem, was christlicher Glaube ist. Aber er legt seinen Finger darauf, dass unser Glaube sich ohne die Bereitschaft, sich in dieser Welt für unseren Hilflosen, für unseren bedürftigen Nächsten einzusetzen, wertlos ist. Und wir könnten die Liste bei Waisen und Witwen noch um ein Vielfältiges heute, auch damals, verlängern. Umgang mit körperlich und geistig Behinderten. Denken wir auch an Heimatlose, an Flüchtlinge und oder auch an senile Ältere, mit denen wir in unseren Breiten immer mehr und mehr zu tun haben. Oder denken wir auch an Menschen, die noch gar nicht geboren worden sind. Stichwort Abtreibung. Wären wir bereit, ein Kind aufzunehmen, aufzuziehen, wenn es uns vor die Tür gelegt wird? Wenn Jakobus hier davon spricht, dass man Waisen und Witwen besuchen soll, dann könnte man meinen, das würde heißen, dass man bei solchen Leuten lediglich mal einen Besuch abstatten soll, also mal vorbeigehen soll. Aber das ist nicht gemeint. Sondern es geht hier tatsächlich darum, dass wir hilflosen Menschen tatwirklich helfen, dass wir sie unterstützen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 31 lesen wir einmal, dass Gott, der Herr, die Kinder Israel besucht hat, dass er ihr Elend angesehen hat. Bezeichnenderweise wird dieses Wort besuchen in der Schlachter 2000 sinngemäß richtig übersetzt mit er hat sich ihrer angenommen. Oder nehmen wir eine Stelle aus dem Neuen Testament, aus dem Lobpreis des Zacharias in Lukas 1, Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht. Das war keineswegs eben gerade mal vorbeigehen, sondern er hat sich ihres Elends angenommen. So geht es dann auch weiter. Und wenn das Wort Gottes uns aufruft, sich um Waisen zu kümmern, wie viel mehr ist das Volk Gottes verpflichtet, sich auch um elende, Hilfsbedürftige zu kümmern, sich ihrer anzunehmen und auch Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Jakobus spricht hier von Menschen in ihrer Drangsal. Dann muss man leider heute die Frage stellen, Für wie viele ungeborene Menschen ist gerade der Mutterleib heute der riskanteste, der gefährlichste Ort? Also gerade der Ort, in dem das Kind eigentlich 9 Monate behütet und geschützt heranwachsen, heranreifen sollte. Eine Frage: Sind solche praktischen Themen im Horizont unseres Glaubens, unseres Denkens als Christen? Sind wir bereit, uns für Bedürftige, Hilflose, Unbeschützte, Wehrlose einzusetzen und gewissermaßen für sie unsere Hände schmutzig zu machen? Oder gehen wir an ihnen vorüber, wie in der bekannten Geschichte vom barmherzigen Samariter es der Levit tat? Oder der Priester, weil so etwas nicht in das Schema der selbstgestrickten Frömmigkeit passt? Der Apostel Paulus schreibt einmal im Römerbrief Kapitel 12, haltet euch zu den Niedrigen. Und Jesus sagt einmal, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann weist Jakobus uns noch auf einen dritten Punkt. Er weist darauf hin, dass wahrer Glaube sich kundtut in einer reinen Lebensführung. Das heißt hier weiter, und sich von der Welt unbefleckt bewahrt. Jakobus spricht hier von einem sich bewahren. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere hier sofort einwendet und kontert: Es ist doch Gott, der uns bewahren muss. Er muss uns doch halten. Es heißt doch, der Herr ist mein Hirte. Nun, richtig an diesem Einwand ist, dass wir nicht einen Schritt in der Nachfolge des Herrn gehen können, wenn uns nicht Gott in seiner Macht schützt, wenn er uns nicht hält, wenn er uns nicht trägt, wenn er uns nicht bewahrt. Aber das tut Gott eben nicht ohne unseren Willen. Und er tut es schon gar nicht gegen unseren Willen. Er schaltet nicht unseren Willen aus, sondern er tut es, indem er in uns wirkt. Und zwar sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Nehmen wir Noah. Er trank Alkohol und präsentierte sich dann trunken in einer schamlosen Weise. Gott sagt zu einem solchen Menschen: Bewahre dich selbst, pass auf. Da war David. Eines schönen Abends blickte er von seinem Palast über Jerusalem. Nein, er surfte nicht im Internet, aber er blickte über Jerusalem. Und da sah er eine badende Bathseba. Bewahre dich selbst, sagt der Herr. Hiob sagt einmal: Ich schloss mit meinen Augen einen Bund. Hiob 31, Vers 1. Genau darum geht es. Bewahre dich selbst. Halte dich in Selbstzucht. Ich erinnere mich an einen jungen Mann. Er wohnte in einer großen Stadt. Und nach mehreren Gesprächen sagte ihm der Seelsorger: Du, zieh hier weg. Die Versuchungen in dieser Stadt sind zu groß für dich. Bewahre dich selbst. Jakobus spricht hier von der Befleckung mit der Welt. Das Wort Welt kommt in diesem Brief 5-mal vor. Und es wird immer in einem negativen Sinn verwendet. Also bei Welt geht es nicht um Schöpfung, sondern es geht um die von Gott entfremdete Wirklichkeit. Welt, das meint das System, das ohne Gott, das ohne Christus existieren will. Der Apostel Johannes verbindet es einmal in seinem Brief mit der Lust des Fleisches, mit der Lust der Augen und mit dem Hochmut des Lebens. Welt, das ist dieses Verlogene, dieses lügnerische Geflecht, indem man meint, getrennt von Gott und seinem Wort sein Leben führen zu können. Von daher ist die Reihenfolge dieser drei Anweisungen, unter die wir uns heute Morgen gestellt haben, bezeichnend. Wahre Frömmigkeit, authentischer Glaube, er beginnt mit Selbstzucht. Er beginnt mit dem Zügeln unserer Zunge. Und derjenige, der nicht gelernt hat, sich selbst zu kontrollieren, er kann nicht wirklich in eine Beziehung zu Menschen treten. Und schon gar nicht zu Menschen, die seiner Hilfe bedürfen. Aber wenn er dann seine Zunge im Zaum hält, dann ist der erste Schritt getan, in dem der Glaube ins Leben tritt. Und dann kann er im Umgang mit Vereinsamten, mit Senilen, aber auch mit ungeborenen, unerwünschten Menschen, kurzum mit allen, die am Rande unseres Zusammenlebens stehen, eingreifen, er kann ihnen helfen, er kann sich für sie einsetzen. Und das heißt, er kann dann für sie seine Hände schmutzig machen. So will ich es einmal formulieren. Aber ihr Lieben, dieses seine Hände für andere schmutzig machen, heißt eben nicht, sich mit der Welt identifizieren oder gar sie zu transformieren suchen. Das Gegenteil ist der Fall. Und folglich münden diese drei Ermahnungen ein in die Aufforderung, sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Merken wir die Spannung? Einerseits in der Welt wirken, andererseits sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Und eigentlich sind das nur zwei Seiten derselben Münze. Im hohen priesterlichen Gebet bittet der Sohn Gottes seinen Vater darum. Er sagt, ich bitte nicht für sie, dass du sie aus der Welt wegnimmst, aber dass du sie bewahrst vor dem Bösen. In dieser Welt gerät jeder von uns in Lagen, in Situationen, in denen er sich ethisch beschmutzen kann. Politiker, Militärs, Geschäftsleute, aber auch Krankenschwestern, auch Ärzte und nicht zuletzt auch Seelsorger. Wir alle, überall lauern Gefahren und Versuchungen, bei jedem von uns. Die mögen zweifellos unterschiedlich sein, aber bei jedem von uns sind sie da. Und wie gut ist es da, unseren Herrn und Heiland Jesus zu kennen. Unser Herr war während seines Dienstes durch und durch selbstdiszipliniert. Völlig gleichgültig, ob er mit Kindern sprach, ob er mit Menschen auf Hochzeiten oder auf sonstigen Festen sprach, ihnen begegnete oder unter vier Augen mit einer Frau sprach, zum Beispiel der Frau am Jakobsbrunnen. Und Jesus wirkte in dieser Welt. Und einmal erlaubte er sogar einer Frau, die an seinen Füßen weinte und seine Füße dann mit ihren Haaren abtrocknete, kostbare Gnade über ihn auszugießen. Aber auch da verunreinigte Jesus sich nicht. Und im Blick auf diesen Herrn sage ich dir heute Morgen, gib auch du den Glaubenskampf nicht auf. Zügele deine Zunge. Und dann mach deine Hände in dieser Welt schmutzig. Also genau andersherum, als es der Levit oder der Priester in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter tat. Denken wir einmal, ich denke, wir haben alle dieses Bild vor Augen, im Winter, wenn Tauwetter anbricht. Der Schnee schmilzt, es bilden sich auf den Straßen große Pfützen. Und wenn wir dann auf dem Fußgängerweg gehen und wir sehen ein Auto herankommen, dann können wir schon halbwegs einschätzen, was das bedeutet, nämlich dass die ganze Soße auch über uns kommt. Und wir passen auf und springen zur Seite oder suchen Schutz? Tun wir das auch im Geistlichen? Auch im Geistlichen sind wir aufgerufen, uns in dieser Welt unbefleckt zu erhalten. Denn auch auf diese Weise wird unser Glaube an unseren Herrn Jesus Christus ins Leben gezogen. Amen.